Was geht, Basketball-Fam? Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Ein Court, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, mein geschätzter Partner, der gute Tim, grüß dich.
Moin, Mahlzeit, bienvenue.
Wir dürfen euch jetzt zur insgesamt schon vierten Folge unserer Season Preview auf die NBA-Saison 2021-2022 begrüßen. Dieses Mal behandeln wir die Plätze 12 im Osten und im Westen. Und ja, natürlich frage ich wie immer, Jim, dich vorab, wie geht es denn dir vor dieser Aufnahme? Und ja, wie sehr hast du Bock auf die heutige Aufnahme?
Ja, ich glaube, heute ist tatsächlich die Aufnahme, bei der ich zumindest von den Teams, die wir besprechen, am wenigsten Lust habe. Also allgemein, was so Stimmung angeht, war die letzte Folge die, bei der ich am wenigsten Lust habe. Ich denke, wenn ihr die schon gehört habt, dann habt ihr das vielleicht gemerkt. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir wollen uns ja hier wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Und das ist ja Platz 12 in beiden Conferences. Und ja, ich würde sagen, da haben wir uns heute auf jeden Fall zwei absolute Leckerbissen rausgesucht.
Ja, auf jeden Fall. Also die Teams, die wir heute besprechen, das ist so, als würde... Wie hieß der Typ damals auf RTL nochmal? Dieser Rosin der Restauranttester oder so?
Rach der Restauranttester.
Rach der Restaurant. Gab es nicht aber auch irgendeine Serie mit so einem komischen Typen, der Rosin heißt? Egal.
Ja, Frank Rosin, Volker Rosin.
Nee, Frank ja, Rosin, glaube ich. Irgendwie sowas. Also es gab da auf jeden Fall auch so einen Typen. Also wir machen nicht so den qualitativen Content mit Rach der Restauranttester, sondern in dieser Folge behandeln wir eher so die Teams, die bei diesen Rosinen-Typen waren. Also wenn ich dran denke, dann... werde ich es noch irgendwie mal nachtragen, was das für eine wie diese Serie hieß, denn ja, wie du schon gesagt hast, wir haben zwei absolute Leckerbissen uns in dieser Episode rausgesucht und ja, damit wir den Zuhörern natürlich auch direkt präsentieren können, was für zwei Gaumenschmäuse wir uns hier ja auf Position 12 rausgesucht haben, würde ich dich doch fragen, Tim, magst du denn ja quasi die Vorspeise eröffnen, beziehungsweise eigentlich ist es ja einer von zwei Hauptgängen, und zwar ja das Team, welches wir auf Position 12 im Westen sehen. Möchtest du das einmal vorstellen?
Ja, und es sind definitiv zwei Hauptgänge, aber fangen wir mal mit Hauptgang Nummer 1 an. Und das sind, wie Shaquille O'Neal sagen würde, die Sacramento Queens, aber nein, es sind natürlich die Sacramento Kings. Das Team, was die längste Durststrecke hat, wenn man sich anguckt, welche Teams jetzt am längsten nicht mehr in den NBA Playoffs vertreten waren. Bei den Kings ist es tatsächlich so, dass die letzte Playoff-Teilnahme im Jahr 2006 stattfand. Und da hat man auch in der ersten Runde die Segel streichen müssen, genauso wie auch 2005. Und ja, das heißt, die letzte Playoff-Serie hat man sogar erst 2004 gewonnen. Also da ist schon sehr lange nichts mehr passiert. Und ja, ich werde einfach mal jetzt seit 2007 die Endplatzierung der Sacramento Kings mal vorlesen. Da haben wir Platz 11, Platz 11, Platz 15, Platz 14, Platz 14, Platz 14, Platz 13, Platz 13, Platz 13, Platz 10, Platz 12, Platz 12, Platz 9, Platz 12 und nochmal Platz 12. Und wir sehen sie jetzt sogar auch wieder auf Platz 12. Also ja, Kontinuität ist in gewisser Weise da, allerdings wahrscheinlich nicht in die richtige Richtung, zumindest aus Sicht der Kings. Und ja, wie wir das ja in den Vorschaus bisher immer so gemacht haben, wollen wir ja kurz darauf eingehen, welchen Weg haben die Teams in den letzten Jahren eingeschlagen, warum sind sie jetzt in der Situation, in der sie sind. Und ja, bei den Kings ist es nun mal so, dass man seit Jahren am unteren Ende der Tabelle rumdümpelt. Ich habe es ja jetzt auch gesagt, also ja, meistens war man auf Platz 12 oder schlechter. 2019 war da so ein kleiner Lichtblick, ist man 9. geworden, aber auch das hat nicht für die Playoffs gereicht. Ich habe jetzt auch mal geguckt, das letzte Mal, dass man einen positiven Rekord am Ende der Saison hatte, war tatsächlich auch 2006. Und ja, also wenn du Kings-Fan bist, dann bist du nicht sonderlich verwöhnt. Allerdings ja, gibt es da jetzt ja auch nicht die allermeisten von, würde ich mal behaupten. Ich habe mir heute mal so die Frage gestellt, wenn du in den Staaten lebst, in irgendeiner Stadt, die auch ein Team in der NBA vertreten hat, dann kannst du davon ausgehen, wenn du in dieser Stadt die Basketballfans fragst, was ihr Lieblingsteam ist, dann nennen sie auch das ansässige Team dort, zu wahrscheinlich über 90%, egal ob jetzt in Boston, in Chicago, in Dallas, Denver, Houston, was weiß ich was bist. Alle werden dir wahrscheinlich so sagen, ja, ja, das ist auch mein Team, es sei denn, die sind jetzt mal irgendwie umgezogen oder so. Bei den Kings bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob das auch so ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es in Sacramento auch sehr viele Lakers-Fans oder Golden State-Fans gibt. Aber das ist so am Rande. Also die Kings einfach so ein Team. Nicht sonderlich beliebt bei uns beiden, ja auch nicht. Ich kann auch mal so ein bisschen an die Folge verweisen, die wir mal vor, ja doch, Monaten wahrscheinlich jetzt schon aufgenommen haben, wo wir mal so unsere Teams nach Sympathie gerankt haben und da haben wir beide gesagt, die Kings stehen unfassbar weit unten. Und ja, wir beide waren uns jetzt ja auch einig, dass es für die Kings jetzt auch in dieser Saison nicht in die Playoffs gehen wird. Aber ja, möchtest du vielleicht auch noch mal so ein paar Takte zu den Kings im Allgemeinen sagen und zur Situation, die man da jetzt vorfindet?
Ja, ich möchte aber vorab noch einmal kurz was nachschieben. Und zwar haben wir ja gerade über den guten Frank Rosin geredet und er hatte tatsächlich eine Serie, die Rosins Restaurants hieß. Das wollte ich nochmal nachschieben.
Richtig.
Wichtig. Und ansonsten hoffe ich, dass man gerade nicht diesen Idioten von Motorradfahrer gehört hat, der hier ziemlich krass über die Straße gebrettert ist mit ordentlich Tempo. Totaler Vollidiot, aber mein Gott, solche Leute wird es immer geben. Apropos Vollidioten, wir sind eigentlich schon gerade mitten bei dem Kings Talk, aber ich habe gerade noch eine Off-Topic-Geschichte von heute, über die ich kurz reden möchte. Also es war so, ich komme von der Arbeit, hatte Feierabend und war eigentlich ganz guter Dinge und dann komme ich von der Arbeit und dann sehe ich nur, dass am Straßenrand auf so einem Fahrradweg stehen so richtig viele Leute, ne? Und die waren alle irgendwie so ein bisschen seltsam angezogen und hatten so Schilder in der Hand. Ich habe die Schilder allerdings nicht lesen können, weil die in die andere Richtung gehalten haben, ne? So, dann ich denke, ich mir erstmal nichts bei gedacht und dann sehe ich, dass sich aber einer umdreht und zeigt dieses Schild, ne? Weißt du, was drauf stand oder versuch mal zu raten, was wohl drauf stand.
Etwas Politisches.
Ja, nicht direkt, aber geht's in die Richtung, auf jeden Fall stand drauf, Impfungen stoppen, sofort. Ich mir
Ja.
nur so gedacht, ach du Scheiße, weil es war wirklich, das war eine ganz schön krasse Menschenmenge, das waren locker so 30 Leute oder so, die echt dann über mehrere hundert Meter oder so sich da aufgestellt haben. Ich mir nur so gedacht, ne, kann nicht sein. Dann natürlich in meinen Augen die einzig richtige Reaktion. Ich habe das Fenster runtergemacht, habe den Leuten eventuell mit einem Finger, der nicht gerade weit außen anzufinden ist, auf der Hand, habe ich verdeutlicht, was ich von dieser Aktion halte und habe sie eventuell auch als Uhrensöhne mit einem anderen Anfangsbuchstaben bezeichnet. Und allerdings, ich habe dann noch gedacht, nee, weißt du, in ein paar Metern kommt hier ein Kreisverkehr, deswegen bin ich dann quasi nochmal einmal umgedreht, damit ich die Leute auch nochmal wirklich von vorne sehen kann und mir ein Bild von denen. Und habe die ganze Aktion einfach nochmal wiederholt, weil ich mir einfach nicht in den Kopf wollte, wie es solche Leute einfach geben kann, die wirklich so eine dumme Scheiße machen. Und natürlich ziemlich aufgeregt, dass es einfach solche Vollidioten um, ja, 17 Uhr oder so einfach nachmittags auf einer öffentlichen Straße so eine Scheiße machen oder an der öffentlichen Straße. Allerdings, danach habe ich mir so gedacht, doch, ist okay, so, sie wurden auf jeden Fall richtig behandelt, vor allem, weil, als ich mitbekommen habe, dass das auch noch andere gemacht haben, die ihnen dann ganz klar den Mittelfinger und so gezeigt haben. Deswegen, ja, wollte ich diese Geschichte auf jeden Fall auch nochmal teilen, weil das war auf jeden Fall auch ein Erlebnis, weil so mit diesen ganzen Corona-Leugnern und so, das kriegt man ja schon irgendwo immer mal so mit, ne? Aber dass ich jetzt so wirklich so eine Ansammlung von, ja, einfach Idioten da mal wirklich jetzt gesehen habe, das war tatsächlich ja, eine Premiere für mich. Ich hätte es nicht unbedingt erleben brauchen, aber es war auf jeden Fall ja absoluter Schmutz. Deswegen absolute Minus-Shoutouts an diese Leute, die da meinen rumrennen zu müssen. Wollte ich auf jeden Fall heute nochmal eingeworfen haben, weil irgendwie brauchte ich gerade eine Plattform, um mich über solche Idioten nochmal wirklich aufzuregen.
Ja, okay, dass du das jetzt auch im Teil der Kings machst, finde ich in Ordnung. Besser als an anderer Stelle wahrscheinlich. Ja, aber ja, ist okay. Also falls wir tatsächlich unseren Zuhörern Leute haben, die ja die Sacramento Kings doch befürworten, dann tut uns das leid, dass wir jetzt da das mal eben unterbrechen mussten. Aber ja, meldet euch auf jeden Fall mal, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es solche Leute tatsächlich in unserer Community gibt. Aber auch jedem das eine, natürlich, was das angeht.
Als ob hier jemand den Kings-Teil hört.
Weiß ich ja nicht.
Also, wenn ihr den Kings-Teil hier hört, dann auf jeden Fall fette Shoutout an euch. Und um jetzt mal wieder den Bezug zum Basketball rüberzubringen, du hast ja die Erfolge der Kings in den letzten Jahren ja schon vorgetragen. Und ja, ich sehe es relativ ähnlich. Also, wahrscheinlich die Leute, die wirklich ortsansässig sind, die werden sich mittlerweile auch denken, oh mein Gott, was ist das hier eigentlich für ein Team? Wie furchtbar sind wir eigentlich geführt? Und wie kann das sein, dass wir über so viele Jahre so schlecht sind, aber irgendwie es trotzdem nicht schaffen, daraus dann wieder ja, in eine gute Situation zu kommen? Weil natürlich, das kennt man ja von vielen Teams. Manchmal, wenn einfach eine erfolgreiche Ära oder so vorbei ist oder halt über viele Jahre Missmanagement geführt wurde, dann ist es ja eigentlich so, dass man in einen Rebuild geht und normalerweise kommt man daraus ja auch gestärkt wieder zurück. Allerdings ist es bei den Kings einfach in den letzten Jahren nie wirklich so gekommen. Deshalb, ja, ist es schon krass, das jetzt wirklich zu sehen. Und natürlich diese Statistik mit 15 Jahre ohne Playoff-Teilnahme ist auch schon heftig. Also, ja, ich glaube, die Kings, sind auch nicht gerade stolz auf diesen, ja, Titel bzw. auf diesen Rekord.
Ja gut, wie will man darauf auch stolz sein? Man kann ja schlicht damit angeben, dass man einfach nicht gut ist. Also kann man schon, nur damit macht man sich ja noch lächerlicher als schon allein mit den sportlichen Leistungen an sich. Aber ja, ich denke, wir können eigentlich mal direkt zur Offseason der Kings gehen, beziehungsweise zum Draft, wenn du da keine Einwände hast.
Nee, mach mal.
Ja, und zwar ist es so, dass die Kings zwei Picks hatten. Es waren auch die eigenen Picks, die man hatte. Und ja, wir beide hatten ja zusammen mit Andreas vom Airball Podcast und mit Sandro von Dallas Mavs Germany den Draft live geschaut. Und als die Kings an Position 9 dran waren, haben wir uns alle ein bisschen die Augen gerieben, als sie dann tatsächlich Davion Mitchell ausgewählt haben. Guard von Baylor, der schon für Aufmerksamkeit gesorgt hat im NCAA-Tournament. Auch gerade als es in Richtung Final Four ging. Er ein sehr guter Verteidiger, allerdings ist er auch schon ein paar Tage älter, muss man sagen, denn Davion Mitchell hat jetzt 3 Jahre am College gespielt. Er ist, das muss ich jetzt noch mal kurz nachgucken, wie alt er ist. Er ist 22 und wird übermorgen 23, also schon für einen Rookie verhältnismäßig alt. Und er so ein Pick gewesen, wo man sich wirklich fragt, war der von vornherein geplant? Weil es ja dann auch viele Draft-Experten gibt, die ihn dann eher so am Ende der ersten Runde gesehen haben, weil er zwar ein guter Verteidiger ist, ohne jede Frage, aber bedingt durch sein Alter natürlich nicht mehr diese ganz krasse Upside hat. Und ja, für die Kings wäre es, da waren wir uns ja auch einig, an der Stelle wahrscheinlich sinnvoller gewesen, noch jemanden für den Flügel zu holen. Ich hatte ja auch vermutet, dass sie Franz Wagner fest eingeplant hatten, nur der war ja schon weg, bekannterweise. Da hättest du natürlich trotzdem noch ersatzweise dich dann für Moses Moody entscheiden können, der noch auf dem Board war. Aber natürlich gab es da auch noch genügend andere Spieler, die man da hätte ziehen können, die wahrscheinlich der etwas bessere Fit gewesen wären. Denn man hat ja auf der Point Guard Position bereits De'Aaron Fox und auch einen Tyrese Halliburton. Und da jetzt noch einen Mitchell dazu zu packen, ist irgendwo so ein bisschen fragwürdig in meinen Augen. Dann hatte man noch einen weiteren Pick und den fand ich sehr interessant. An 39. Stelle hat man sich für Nemias Queta oder so ähnlich entschieden. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man ihn ausspricht, denn mit portugiesischen Namen tue ich mich bekannterweise etwas schwer. Er, der erste Portugiese, der jemals gedraftet wurde, also da insofern ein Novum. Er, ein 7-Foot-großer Center, der ja wahrscheinlich auch überwiegend in der G-League zum Einsatz kommen wird, hat auch einen Two-Way-Contract bekommen. Er auch 4 Jahre sogar am, nee, sorry, auch 3 Jahre am College gewesen bei Utah State. Auch er musste gucken, wie er sich dann in der G-League schlägt und ob er sich dann beweisen kann, um vielleicht dann doch das ein oder andere Mal es in die Center-Rotation bei den Kings zu schaffen. Ich denke, gerade zum Ende der Saison wird das vielleicht ein bisschen öfter vorkommen, wenn man dann auch vielleicht keine Chancen mehr auf die Playoffs haben sollte, sofern wir das hier alles richtig prognostizieren. Aber ja, das waren die beiden Picks, die man hatte im Draft. Ja, wie gesagt, Quater hat Fragezeichen bei Zweitrund-Pick. Man kennt es ja von uns, da sind wir ja immer so ein bisschen, naja, ein bisschen am Grübeln, was da tatsächlich bei rumkommen kann. Und Davion Mitchell, in meinen Augen, an der Stelle nicht der richtige Pick. Aber ja, natürlich sollst auch du hier nochmal deine Meinung zum Draft der Sacramento Kings kundtun dürfen.
Die Kings hatten natürlich eine ziemlich ungünstige Position, sag ich mal, im Draft. Es gab ja vorab wirklich diese Gerüchte, dass sie sich eigentlich total ja schon sicher waren, dass sie eigentlich unbedingt Franz Wagner holen wollten und ihm ja auch quasi gesagt haben: Hey, wenn du da noch verfügbar bist, wir nehmen dich auf jeden Fall. War natürlich dann umso ärgerlicher für die Kings, dass ihnen Franz quasi ein Pick vorher von den Orlando Magic weggenommen wurde. Aber gut, das ist halt nun mal so, wenn du im Draft halt erst, sag ich mal, relativ spät in der Lottery dran bist, obwohl du eigentlich nicht so ein gutes Team bist. Und danach habe ich ja eigentlich schon, also quasi nach dem Franz-Pick habe ich ja so ein bisschen gecallt, dass jetzt wahrscheinlich Davion Mitchell oder ein Pick von Davion Mitchell jetzt ein absoluter Kings-Move wäre. Und dann ist es auch wirklich so gekommen, was ich dann doch ziemlich gefeiert habe. Aber nee, er ist halt irgendwo ein Spieler, beziehungsweise ja jetzt ein Rookie, an dem sich so ein bisschen die Geister scheiden, weil man muss sagen, also dieses wirklich total kritische mit Ende der ersten Runde und so, dass ihn da viele so gesehen haben. Das war ja jetzt wirklich eher in dieser deutschen Draft-Bubble. Und das ist ja auch vollkommen verständlich. Ich meine, da ist ja allgemein auch so ein bisschen mehr die Haltung, dass von wegen, ja, mit alten Rookies ist es relativ schwierig oder die werden einfach eher nicht in diesem Bereich gesehen, beziehungsweise sie finden da die wenigsten, dass es wirklich wert ist. Ja, ein Lottery-Pick sogar oder halt einen frühen First-Rounder für einen Spieler, ja, auszugeben, der theoretisch auch eventuell nach dem Draft als ungedrafteter Spieler oder so, den man bekommen könnte oder halt den man so irgendwie auch noch anders ersetzen könnte und weil halt mit dem hohen Alter auch nicht mehr so das riesige Entwicklungspotenzial da ist. Trotzdem ist der Mitchell-Pick irgendwo, finde ich, auch, er passt zumindest in die Ausrichtung der Kings, weil ich denke, wir sind uns ja beide ziemlich sicher, dass die Kings jetzt in der kommenden Saison irgendwie versuchen wollen, auf Biegen und Brechen zumindest ins Play-in-Tournament zu kommen und natürlich am liebsten auch in die Playoffs zu kommen. Deswegen sind sie ja quasi in so einer Art leichten Win-Now-Modus, um halt irgendwie diesen Negativrekord jetzt endlich mal ein Ende zu bereiten. Und da kann man es ja dann schon irgendwo nachvollziehen, dass sie so einen, ja, sag ich mal, älteren Rookie sich auch holen, der einfach, sag ich mal, wahrscheinlich von allen Prospects am ehesten jetzt schon NBA-ready ist, der halt dafür nicht so eine ganz große Upside mitbringt. Aber da haben sie ja auch, sag ich mal, andere Jungs im Kader, die da vielleicht eher diese Rolle erfüllen können. Und ja, Davion Mitchell muss man ja sagen, er konnte jetzt natürlich besonders jetzt in seinem Senior-Year bei Baylor total überzeugen. Ich meine, er hat sich und sein Team zum NCAA-Champion gekrönt, was natürlich auch absoluten Erfolg für ihn ist und natürlich auch definitiv seine Draft-Odds absolut gesteigert hat, weil eigentlich nachdem sie dann den Titel gewonnen haben, hat man ihn zumindest bei den ganzen US-Mock-Drafts und so, war er eigentlich immer in den Top 10 vertreten. Von daher, ja, hat ihnen dieses Turnier natürlich nochmal ordentlich geholfen, da sein Value hochzuschrauben, was natürlich auch ziemlich beeindruckend ist, wie er in dieser Saison plötzlich seinen Dreier getroffen hat. Denn bei ihm war es so, in seinem Freshman-Year hat er noch unter 30% von Downtown getroffen. Gut, hat er auch nur 1,5 Attempts. Danach hat er ja das College gewechselt, ist von Auburn zu Baylor gegangen. Und da muss man ja, glaube ich, immer eine Season aussetzen. Also sprich, hat da in seinem Sophomore-Year nicht gespielt. In seinem Junior-Year, quasi das erste Jahr, wo er dann für Baylor gespielt hat, hat er bei 3,5 Attempts den Dreier zu 32,4% getroffen. Und dann jetzt plötzlich in seinem Senior-Year hatte er 4,7 Attempts, also da auf jeden Fall den höchsten Wert bislang am College. Und sage und schreibe 44,7% seiner Dreierversuche getroffen. Also eine absolute Steigerung da. Und das wirkt natürlich jetzt auch erstmal total beeindruckend. Allerdings muss man da jetzt auch erstmal so ein bisschen abwarten, okay, ist das denn wirklich so real? Oder hat er da jetzt vielleicht einfach in dieser Saison ein bisschen einen Flug hier? Oder hat er da wirklich so krass an den Dreier gearbeitet, dass er jetzt auch sich einen konstanten Dreier entwickelt hat? Wäre natürlich für die Kings extrem wichtig und auch für ihn einfach, um sich als Spieler weiterhin in der Liga zu halten. Weil dass er ein guter Playmaker ist und dass er natürlich auch defensiv ein ziemlicher Kettenhund sein kann, das hat er ja schon unter Beweis gestellt, unter anderem auch in der Summer League jetzt schon für die Kings. Und ja, deswegen, also ich finde ihn als Pick eigentlich in Ordnung. Wie gesagt, er passt irgendwo zu der Ausrichtung von den Kings, deswegen kann ich das eigentlich gar nicht mal so sehr kritisieren, auch wenn natürlich viele da lieber einen anderen Pick gesehen hatten. Und vor allem wäre ich auch der Meinung, dass ein Wing deutlich besser für die Kings gewesen wäre.
Du hast angesprochen, wenn man sich jetzt die Situation der Kings anguckt, dann kann man den Mitchell-Pick vielleicht doch ein bisschen mehr verstehen. Ja, ich denke, anders als bei den anderen Top-10-Picks ist er jetzt weniger so ein Zukunftsprojekt, wo du noch viel entwickeln willst. Er ist wahrscheinlich wirklich jemand, bei dem man von Tag 1 will, dass er das Team besser macht, dass er ein fester Teil der Rotation ist, um da irgendwo auch eine feste Rolle dann direkt zu bekommen. Wenn du jetzt tatsächlich unbedingt den Drang hast, diese Negativserie mit verpassten Playoff-Plätzen dann zu beenden, dann ja, kannst du das natürlich machen. Nur die Frage ist, wie viel ist es dir jetzt wirklich wert, einmal irgendwie ins Play-In-Tournament zu kommen oder vielleicht in die erste Runde? Denn langfristig wärst du wahrscheinlich schon besser bedient, wenn du noch weiter tanken würdest, vielleicht um ja auch auf den großen Positionen nochmal dir ein frisches Talent ranzuholen. Aber gut, wenn du sagst, du willst jetzt auf Biegen und Brechen diese Serie beenden, dann kann ich es natürlich auch verstehen, wenn man sich dann doch für Davion Mitchell entscheidet. Nur der erste Eindruck beim Draft war eben so, warum nehmt ihr nicht einen Wing?
Genau, so sieht's aus. Ja, ich würde sagen, dann könntest du auch eigentlich direkt weiter mit der Kaderzusammenstellung der Kings machen, beziehungsweise ja eigentlich mit deren Offseason. Denn wieso sehen wir denn den Need auf den Wing-Positionen bei den Kings als so groß an?
Ja, ohnehin hatte man da vorher nicht sonderlich viel Auswahl. Und auch das, was man ansonsten in der Offseason gemacht hat, ist jetzt nicht so, dass man da sagen kann, ja, da haben die sich jetzt ordentlich verstärkt, da ist jetzt eine Problemstelle behoben. Nee, ich denke, das kann man beim besten Willen wirklich nicht behaupten. Also auf der Position ja, ist nicht ganz so viel da. Ich kann mal kurz auf die weiteren Offseason-Moves eingehen. Also man hat eben die beiden Rookies gesigned. Das hatten wir jetzt auch ein bisschen ausführlicher als erwartet sogar besprochen. Und zudem hat man Alex Len gesigned, der von den Wizards dann in die Free Agency gegangen ist. Und man hat in einem Dreiteam-Trade Tristan Thompson von den Boston Celtics bekommen. Dafür muss man im Gegenzug dann Dylan Wright zu den Atlanta Hawks abgeben. Und ansonsten ja, sind dann noch Kyle Guy, Justin James und Hassan Whiteside Free Agents geworden. Vielleicht kurz nochmal zu Dylan Wright. Ich denke, wenn du den abgibst, tut dir das relativ wenig weh, wenn du schon als Point Guard da irgendwo mit De'Aaron Fox, Tyrese Haliburton und eben Davion Mitchell planen kannst. Ja, Hassan Whiteside ersetzt du quasi 1-1 mit Tristan Thompson. Machst du damit jetzt einen großen Schritt nach vorne? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, da tut sich nicht ganz so viel. Und ja, gut, Kyle Guy und Justin James, ja, ich denke, da kannst du im Zweifel auch drauf verzichten. Sind jetzt auch nicht die Spieler, die dich jetzt so krass besser machen oder so eine wichtige Rolle bei dir einnehmen. Nur, ja, auf den Wings wird's dann eben sehr eng. Du hast da irgendwo einen Buddy Hield als Starter, der dir viel Shooting bringt. Du hast noch einen Terrence Davis, der wurde, glaube ich, gereased, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Genau, da war der Vertrag auch ausgelaufen. Und ja, dann hast du noch Harrison Barnes, der mittlerweile auch irgendwie, zumindest in meinen Augen, nicht mehr das abruft, was er mal abrufen konnte, obwohl er mit 29 Jahren jetzt auch noch nicht so unfassbar alt ist. Aber vielleicht täusche ich mich da auch, nur mein Eindruck war in der letzten Saison schon so, der hat mal mehr im Tank. Aber wie auch immer, und ja, dann wird es halt schon verdammt eng. Also, ja, ich sag mal, Buddy Hield ist ja auch eher so ein reiner Shooter. Der ist jetzt auch kein überragender Verteidiger. Der hätte natürlich dann Franz sehr gut reingepasst. Aber ja, ist nun mal jetzt so, wie es ist. Ja, aber was ist denn so deine Meinung zu den weiteren Offseason-Moves von den Sacramento Kings?
Also, ich bin overall echt ein bisschen, ja, unzufrieden, muss ich ehrlich sagen, was die Kings in der Offseason so gemacht haben. Zum einen einfach wegen manchen Signings, wo ich mir so denke, okay, so, was macht ihr da? Beispielsweise halt auf Big mit Tristan Thompson und Alex Len, warum man sich beide holt, nachdem man halt schon Rashawn Holmes geresigned hat, finde ich halt dann wirklich die beiden auch nochmal dazu zu holen, ein bisschen unnötig und überflüssig. Gegen den Holmes-Stil habe ich gar nichts. Ist, finde ich, absolut in Ordnung. Nur wie gesagt, die beiden dann noch zu holen, finde ich ein bisschen komisch. Eventuell plant man Tristan Thompson dann noch irgendwie auch auf der 4 mit ein, so ähnlich wie die das in Boston halt mit ihm und Theis gemacht haben.
Schlechte Erinnerung.
Ja, aber ansonsten verstehe ich es nicht, weil wozu brauchst du dann, sag ich mal, so die drei? Ja, kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Und ansonsten finde ich es halt auch so ein bisschen fragwürdig, dass die Kings dann jetzt quasi mit ihrem bisherigen Roster versuchen, irgendwie, ja, jetzt die Play-Ins anzugreifen oder im besten Fall halt die Playoffs, weil da sehe ich das Roster halt einfach nicht. Man hätte auf jeden Fall einen größeren Umbruch wagen können. Da hat man sich jetzt entgegen entschieden und ja, ich weiß nicht, also es gab ja beispielsweise auch einige Gerüchte um einen Buddy Hield und ich weiß nicht, also die Lakers waren ja als mögliche Destination genannt worden und natürlich hätte man nicht so das komplette Gegenpaket wie jetzt die Wizards mit Westbrook bekommen, aber ich denke, da hätte man schon noch ein paar interessante Jungs von den Lakers zu bekommen, sei es jetzt halt Kuzma oder KCP gewesen. Da hätte man beispielsweise noch einen gewissen Umbruch einleiten können. Harrison Barnes hast du jetzt auch genannt. Der Junge ist eigentlich erst 29, also sollte eigentlich auch noch was im Tank haben. Deswegen könnte er auch für andere Teams eventuell noch ein bisschen interessant sein. Deswegen, also ich hätte ihn da auch als möglichen Kandidaten gesehen. Und wenn du dann beispielsweise noch so Gerüchte gelesen hast, dass die Kings ja auch mögliche Kandidaten für einen Trade für Ben Simmons gewesen sein sollen, obwohl sie sich ja jetzt quasi auch schon aus den Rennen verabschiedet haben, weil dann sie ganz klar gesagt haben, okay, ihr kriegt aber nicht De'Aaron Fox und auch nicht Tyrese Haliburton, die sind unantastbar. Kann ich irgendwo verstehen, dass man gesagt hat, dass man die nicht abgeben möchte. Aber wäre auf jeden Fall, sage ich mal, so ein Move von den Kings gewesen, wären sie jetzt wirklich das Team, was für Simmons tradet, hätte ich gesagt, okay, das wäre jetzt halt mal so eine richtige Ansage, dass die Kings jetzt ja Gas geben wollen und wirklich sagen wollen, okay, hier mit uns müsst ihr aber auch rechnen, wenn es um die Play-Ins und Playoffs geht. So finde ich, ist das halt jetzt so, ja, man hat den Kader irgendwo minimal verändert, aber ich sehe halt jetzt echt nicht, warum das dann der ausschlaggebende Grund sein sollte, dass man sich jetzt irgendwie als Play-In- oder Playoff-Team im Westen sehen soll.
Ja, und da geht es mir genauso. Einfach die Tiefe ist nicht da. Dann hast du auch eben mit Spielern wie Haliburton da noch jemanden dabei, der zwar wichtig für die Rotation sein wird, der aber eben auch, zumindest in meinen Augen, noch nicht so weit ist, dass du sagen kannst, der ist wirklich ein super verlässlicher Rollenspieler. Da musst du ihm auch einfach noch Zeit geben. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber auch ansonsten hast du da noch einen Marvin Bagley, der wieder starten wird, bei dem du auch noch nicht weißt, wo mit dem überhaupt die Reise hingehen kann in der NBA. Das ist alles schwierig. Und sonst hast du auch als weitere Spieler auf der 4 nur noch, seinen Vornamen versuche ich gar nicht erst auszusprechen, aber Nachname heißt er Metu, müsste auch ein Europäer sein. Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Spieler, bei dem du sagst, ja, den als zweiten Power Forward, den will ich auf jeden Fall in meinem Team haben. Ich habe es nochmal nachgeguckt, okay, er ist kein Europäer, er hat die amerikanische und die nigerianische Staatsbürgerschaft, mein Fehler, passiert. Ja, und weiß ich nicht, also du hast auf den meisten Positionen dann irgendwo zwei Leute, die du einsetzen könntest und auf der Center-Position hast du dann so fünf ungefähr, weil er auch noch ein Damian Jones rumläuft und auch der portugiesische Rookie, bei dem ich jetzt auch den Namen nicht nochmal versuchen möchte. Ja, und das dann eben gepaart mit Alex Len, Tristan Thompson, Rishon Holmes. Da wäre es wahrscheinlich wirklich sinnvoller gewesen, wenn du anstatt eines weiteren Centers, den du dir in der Free Agency holst, dann doch eher deine Fühler nach dem Wing ausstrecken würdest. Oder du hast ja auch angesprochen, du hättest auch noch einen Trade wagen können mit beispielsweise in Harrison Barnes. Was du für Yield gekriegt hättest, kann ich auch nicht hundertprozentig sagen, aber so KCP oder Kuzma, also gerade Kuzma wäre wahrscheinlich wirklich interessant gewesen. Um dann vielleicht auch Bagley noch loszuwerden, damit du mit Kuzma als Vierer künftig starten könntest. Das hätte ich mir vielleicht auch noch vorstellen können. Ja, aber ansonsten, ja, auch nochmal kurz zum möglichen Simmons-Trade. Dass du Fox und Haliburton nicht abgeben willst, verstehe ich irgendwo. Nur wenn du die beiden behältst, dann hast du einfach nichts mehr, was du für Simmons in den Ring schmeißen kannst. Also irgendwie auch wieder eine blöde Situation für die Kings. Und ja, alles in allem, haben wir, denke ich mal, beide jetzt auch schon gesagt, ist das einfach kein Playoff-Team. Also würde mich schon schwer überraschen. Klar, kann immer alles passieren. Letztes Jahr waren wir uns auch sehr sicher, dass beispielsweise die Lakers im Westen durchmarschieren. Wenn Verletzungen irgendwo dazukommen, kannst du natürlich immer noch ein paar Plätze gut machen. Aber da wir jetzt ja nur von dem ausgehen können, was wir Stand heute wissen, sehe ich es einfach nicht kommen, dass sie da um die Playoffs mitspielen können.
Nee, das sehe ich auch nicht kommen. Es können natürlich immer noch sein, dass sie sich jetzt irgendwie doch umentscheiden und doch da irgendwie nochmal größere Veränderungen am Kader vornehmen. Ich finde, für einen Buddy Hield gibt es halt gefühlt immer einen Markt, weil Shooter kann eigentlich, wie gesagt, jedes NBA-Team gebrauchen. Klar, sein Vertrag ist auch etwas dicker, aber das haben wir ja auch schon in der letzten Episode mal besprochen, dass einfach für ja, verlässliche Schützen, mittlerweile werden die halt gut bezahlt. Deswegen denke ich, einen Abnehmer wird man auf jeden Fall für ihn finden und eventuell kriegt man halt noch das ein oder andere interessante Asset dafür. Und das wäre halt, finde ich halt, wie gesagt, der richtige Move. Und wenn man halt irgendwie ihn abgeben könnte und dafür halt sich wirklich jemanden noch reinholt, der irgendwie für eine Veränderung steht. Ich glaube, man kriegt jetzt nicht nur für Hield und noch ein paar andere Assets, kriegt man dann Simmons. Also ich glaube, da müsste es dann wirklich mindestens ein Halliburton noch sein, den man mit reinwirft. Ja, das wird, glaube ich, dann denke ich nicht passieren. Aber wie gesagt, ich finde, der Kings-Kader ist jetzt auch einfach einer, da muss halt auch irgendwas passieren. So, entweder man sagt jetzt wirklich, okay, also ich kann es verstehen, dass sie es vielleicht in dieser Konstellation jetzt noch dieses Jahr versuchen, aber spätestens dann musst du da doch irgendwie sehen, okay, so funktioniert das nicht so richtig. Lass mal irgendwie wirklich versuchen, in einem heftigen Tank-Modus zu gehen oder wir greifen jetzt hier nochmal total an und sehen irgendwie zu, dass wir via Trade oder so dann wirklich mal uns grundlegend nochmal ändern, um da wirklich ein ernst zu nehmen, da Contender für die Playoffs zu sein, weil so sehe ich das auch nicht. Ja, wir haben uns jetzt hier für sie auf der 12 entschieden. Ich kann auch definitiv nachvollziehen, wenn andere sie noch ein bisschen tiefer sehen. Allerdings haben wir das ja auch schon so ein bisschen besprochen. Bei den Teams, die jetzt weiter unten stehen, im Westen natürlich besonders, wo es ja auch für die Kings drum geht, sehen wir dann doch irgendwo noch eher die Tendenz dazu da, dass die noch ein bisschen eher verlieren wollen als die Kings, einfach weil die diese unfassbare Negativserie haben mit den Playoffs. Deswegen denken wir, wollen die schon noch ein bisschen eher gewinnen als manche andere Teams. Ist halt dann nur so, zum Beispiel die Frage, ob so ein Team wie die Spurs, die wir jetzt an 13 haben, ob die überhaupt tanken können. Ist eine große Frage. Deshalb würde es mich auch nicht wundern, wenn die Spurs dann jetzt auf einmal doch vor den Kings oder so landen. Aber jetzt unbedingt, dass die Kings noch groß weiter nach vorne gehen mit den Plätzen, ich glaube, das können wir beide so gut wie ausschließen, oder?
Ja, definitiv. Und ja, wenn es auch mir geht, können wir die Kings dann auch an dieser Stelle die Kings sein lassen und in den Osten rübergehen, falls du da jetzt nicht doch irgendwie sagst, da muss ich jetzt doch nochmal unbedingt was zu loswerden.
Nee, lass uns gerne den Westen beenden und dann würde ich jetzt einfach direkt weitermachen und rüber in den Osten gehen. Und ja, da geht's um ein Team. Eventuell waren wir im Intro bzw. am Anfang ein bisschen zu gemein, indem wir das Team mit den Kings auf dieselbe Stufe gestellt haben, weil wenn es rein von der Sympathie geht, muss ich wirklich sagen, mag ich dieses Team dann doch deutlich mehr als die Sacramento Kings, denn wir haben uns auf Platz 13 im Osten für die guten Cleveland Cavaliers entschieden, beziehungsweise Platz 12 sind wir ja schon. Ich habe es gerade ein bisschen vertauscht, denn ich habe mir den Rekord von der letzten Season aufgeschrieben, denn da waren die Cleveland Cavaliers auf Position 13 im Endeffekt im Osten, hatten einen Rekord von 22-50 und ja, war eine Season für die Cavs wie jetzt eigentlich so die meisten, seitdem LeBron James das Team verlassen hat. Man ist seitdem wirklich konstant ja eigentlich im Keller des Ostens und ja, kann sich dafür in der Regel relativ gute Lottery-Picks sichern. Allerdings, ja, hat man auch die jungen Talente, die man seitdem auch gedraftet hatte und so, die sind halt immer noch nicht so lange in der Liga und sind noch ziemlich in der Entwicklungsphase. Deshalb, ja, denke ich, tut es dem Team jetzt auch nicht sonderlich weh, dass man da jetzt im Moment halt auch ganz klar im Rebuild ist und dass es da eigentlich jetzt einfach nur darum geht, möglichst viele gute Picks zu haben und diese Spieler zu entwickeln. Man zeigt es immer mal wieder in Ansätzen, dass man eigentlich wirklich ein ziemlich gutes Team sein kann. Ich erinnere mich da beispielsweise, als wir am Anfang der letzten Saison eine Aufnahme hatten, wo es darum ging, irgendwie nach den ersten 15 Spielen oder so, wo die Knicks und die Cavs uns alle so ein bisschen überrascht hatten, wo die Cavs auch noch gerade richtig gut aussahen, hat sich dann im Endeffekt so herausgestellt, dass die Knicks auf jeden Fall auch da Konstanz reinbekommen haben und es ja dann sogar auch in die Playoffs geschafft haben, sogar mit Homecourt-Advantage. Bei den Cavs ist das Ganze nicht so gelungen. Die haben irgendwann, glaube ich, auch einfach von selbst gesagt, okay, das läuft hier gerade irgendwie zu gut, lass mal ein bisschen Tempo rausnehmen, weil ansonsten gewinnen wir noch viel zu viele Spiele und kriegen keinen guten Pick für dieses Jahr. Spoiler, haben sie dann doch bekommen. Und ja, deshalb war das eigentlich so von den Leistungen her das Wichtigste, was bei den Cavs letzte Saison passiert ist. Ansonsten ist personell auf jeden Fall auch noch einiges passiert. Man war Teil des riesigen Harden-Trades, dieses Four-Team-Deals. Und da hat man im Großen und Ganzen Jared Allen und Torian Prince von den Brooklyn Nets erhalten. Und dafür schickte man dann Dante Exum und den 2022er First-Round-Pick, was natürlich jetzt auch für die kommende Saison relativ relevant ist, zu den Houston Rockets. Ich konnte leider in meiner Recherche nicht wirklich feststellen, ob der Pick irgendwie geschützt ist. Deswegen glaube ich sogar fast, dass er ungeschützt wäre, was natürlich auch schon ein ganz gutes Value ist, was die Rockets dann hier erhalten haben. Aber natürlich hat man dafür dann auch mit Jared Allen ein ziemlich gutes Talent bekommen, was man auch erstmal so, sag ich mal, im Draft bekommen muss. Deswegen ist es, denke ich, sehr in Ordnung für ihn, dann First Round dahin zu legen. Dann ansonsten, was auch noch ein Move war, der so ein bisschen ja im Nachhinein kritisch gesehen wurde, aber was man irgendwie verstehen konnte, Kevin Porter Jr., bei dem es einfach in Cleveland nie so richtig funktioniert hat. Da wurde auch sehr viel seine persönliche Einstellung und so und wurde da kritisiert. Und es gab einfach extrem viele Eskapaden und. Ihn hat man zu den Rockets geschickt für einen Top 55 geschützten Pick. Habe ich so bislang auch noch nicht gesehen. Also man hat ihn quasi ohne Gegenwert abgegeben. Und das war dann natürlich auch ein bisschen als für Diskussionsstoff gesorgt, als man dann gesehen hat, wie ein Kevin Porter Jr. teilweise für die Rockets total eskaliert ist, nachdem man ihn auch einfach hat machen lassen. Ansonsten hatte man sich mit seinen, ja, ich weiß gar nicht, kann man einen Andre Drummond zur letzten Saison Franchise-Player nennen? Auf jeden Fall war er mit einer der Top-Verdiener der Cavs. Mit ihnen hat man sich auf einen Buyout geeinigt und so ging er dann zu den Los Angeles Lakers. Ansonsten, ja, was vielleicht noch mit der deutschen Brille ganz interessant war zu sehen, man erhielt den guten Isaiah Hartenstein von den Denver Nuggets und zwei Second-Round-Picks für den guten JaVale McGee. Er ist im Gegenzug zu den Nuggets gegangen, kurz vor der Trade-Deadline. Und ja, bislang hat man nicht mit einem Hartenstein verlängert. Aber man hat auf jeden Fall diese beiden Picks von den Nuggets. Und ich denke, das ist gleich mal so verkehrt. Besonders wenn man bedenkt, dass jetzt ein JaVale McGee schon gar nicht mehr in Denver ist.
Ja, kann natürlich schon so sagen. Ja, bekommt jetzt die beiden Second Runner von den Nuggets und gibt dafür einen Spieler ab, der mittlerweile auch schon nicht mehr da ist. Aber ob JaVale McGee jetzt weiterhin für die Nuggets spielt oder nicht, kann den Cavs an der Stelle natürlich auch komplett egal sein. Ja, man hat mit JaVale McGee dann irgendwo einen Spieler von der Gehaltsliste gestrichen und eben die zwei Picks dann mitgenommen. Wie viel die dann wert sein werden am Ende des Tages, ist natürlich immer schwierig, wenn du erst in der zweiten Runde picken darfst. Aber ja, mein Gott, also wenn du ein Team bist, was den Status hat von den Cavs, dann freust du dich natürlich irgendwo über jeden Pick, auch wenn der dann erst in der zweiten Runde dran ist. Aber irgendwo fragst du dich natürlich auch schon seit Jahren, was sind die Cleveland Cavaliers ohne LeBron James? Also ich finde, die Cavs ohne LBJ sind so ein bisschen wie ein Baby ohne Schnuller. Das kann kurzzeitig mal gut gehen, aber langfristig ist das wahrscheinlich nicht die beste Idee. Ja, ich finde, man hat seit dem Abgang von ihm jetzt auch nicht so viele schlechte Picks getätigt. Also nach dem ersten James-Abgang fand ich das dann doch deutlich schlimmer. Du hast ja jetzt Spieler wie Darius Garland, Colin Sexton, Isaac Okoro. Das sind ja alles keine verkehrten Leute. Nur das Gesamtkonstrukt ist nun mal seit Jahren ein bisschen schwierig. Und ja, über die aktuelle Kaderzusammenstellung werden wir gleich nochmal sprechen, aber scheinbar hat man da jetzt schon so einen Fetisch entwickelt für die großen Männer.
Ja, ich sehe auf jeden Fall, was du meinst, dass es irgendwo noch nicht so wirklich dann zusammenläuft, weil Talent hat man im Kader, das muss man, denke ich, definitiv sagen. Was, glaube ich, oder was mein Empfinden so ein bisschen ist, dass es auch irgendwie so ein bisschen an den Veterans fehlt, die diese jungen Leute anführen können. Dass ein Andre Drummond jetzt in der letzten Saison beispielsweise niemand ist, der das unbedingt kann. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ein Kevin Love hat anscheinend auch gar keinen Bock mehr auf Cleveland, aber da kommen wir gleich auch noch zu. Ich will jetzt erstmal zur Draft springen, denn ich habe ja schon vorhin gesagt, die Cavs hatten mal wieder relativ Glück in der Lottery und haben den dritten Pick overall bekommen, was auf jeden Fall auch deutlich besser war, als es die Odds vorher für sie vorausgesagt haben. Und da war nach einer gewissen Weile dann doch ziemlich klar, wen sie wohl an dieser Position ziehen werden. Denn natürlich, Kate war als Nummer 1 Pick gesetzt. Und dann hat sich auch nach einer Weile herauskristallisiert, dass die Houston Rockets an Nummer 2 wahrscheinlich Jalen Green ziehen werden. Und somit war eigentlich klar, die Cavs werden sich den talentiertesten Big Man in diesen Draft sichern. Und zwar den guten Evan Mobley von den USC Trojans am College, ein Freshman, 7-Footer, ein unfassbar langer Kerl, der dazu auch eine Athletik mitbringt, die ich so selten gesehen habe. Er ist extrem dürr, muss man natürlich auch sagen. Also da sollte er sich auf jeden Fall noch einiges an Muskelmasse irgendwie drauf bekommen, damit er auch in der NBA mithalten kann gegen diese wirklich physischen Gegenspieler, die er da auf den großen Positionen haben wird. Trotzdem muss man auch irgendwie sagen, ist sein Körper aber auch irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal von ihm, weil dadurch, dass er halt eben nicht gerade der massivste ist, hat er einfach ein super interessantes Skillset. Also wenn man ihn teilweise spielen sieht, also er hat da teilweise Handlings und so drauf, wo man sich so denkt, okay, das sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein 7-Footer. Und dann bringt er dazu eigentlich auch noch ein gutes Playmaking mit für jemanden auf seiner Position und ist generell einfach ein sehr versatiler Spieler. War jetzt auch am College natürlich auch natürlich aufgrund von Größenvorteil ein solider Ring Protector. Inwiefern er das dann in der Liga sein wird, muss man schauen. Ich denke, deswegen wird man ihn auch anfangs nicht unbedingt als Center auflaufen sehen, besonders weil die Cavs da ja auch mit Jared Allen schon jemanden haben, der dieses Anforderungsprofil, denke ich, ein bisschen besser erfüllt als eben Mobley. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass man ihn anfangs eher als Forward sehen wird. Allerdings in Zukunft könnte er dann definitiv auch auf die Center-Position rutschen. Aber ansonsten, ja, war es ein absoluter No-Brainer für die Cavs hier mit dem Pick Nummer 3 Evan Mobley zu ziehen. Vorab waren halt einfach Cunningham, Green und Mobley die gehandelten Top 3 Picks. Und dass Cunningham halt an 1 geht, war auch so gut wie klar. Und deshalb war dann echt nur so die Frage, okay, wird es halt jetzt Green oder Mobley? Die Entscheidung liegt quasi bei den Rockets und die Cavs nehmen dann den, den übrig bleibt. So wurde es halt jetzt der Big, war vielleicht, oder im Endeffekt hätten die Cavs wahrscheinlich auch eher einen Jalen Green nehmen wollen, einfach weil, besonders wenn man sich so die anderen Moves anguckt, die sie jetzt gemacht haben, wirkte das eher so, als hätten sie vielleicht noch lieber einen anderen Guard gehabt oder einfach noch da eine weitere Scoring-Option, weil irgendwie sieht Mobley jetzt in diesem aktuellen Kader, den du ja auch angesprochen hast, sieht er irgendwie ein bisschen, ja, nicht unbedingt verkehrt aus, aber es ist eine interessante Kaderzusammenstellung, zu der wir aber auch gleich dann noch ein bisschen genauer kommen. Wie war jetzt erstmal so dein erster Eindruck von Evan Mobley oder wie bist du allgemein zufrieden mit diesem Pick?
Ja, wenn du den an dritter Stelle bekommen kannst, also wenn ihn die Rockets nicht ziehen in dem Fall, dann muss sie natürlich nehmen. Ich war ja auch der festen Überzeugung, dass Evan Mobley nach Cade Cunningham das bestmögliche Prospect ist. Also auf meinem Big Board war der definitiv an der 2. Er bringt halt so viel mit. Er ist 2,13 Meter groß. Also er ist, obwohl er wahrscheinlich jetzt, wie du schon angesprochen hast, überwiegend wohl eher auf der Power-Forward-Position eingesetzt wird, größer als die meisten Center in der modernen NBA. Dazu ja, ist er nun mal extrem beweglich, bringt Ballhandling mit, kann auch werfen, hatte am College knapp 3 Blocks pro Spiel, also auch am defensiven Ende ist da viel Potenzial vorhanden. Sein Körper natürlich noch ausbaufähig, obwohl du wahrscheinlich auch dieses Video gesehen hast, wie er einfach mal mit 2,13 Meter aus dem Stand ein Salto hingezaubert hat. Das ist ja auch viral gegangen, wo ich mir auch denke, wie kann das sein? Ich denke schon bei meiner Körpergröße mit, ja, so weiß ich nicht, 1,94 oder so, schon, dass es unmöglich für mich sein muss, ein Salto zu machen. Und er ist nochmal deutlich größer und kriegt das mal eben so hin, aus dem Stand. Wahnsinn. Ja, dass du ihn da picken musst, ist ganz klar. Schon allein aus dem Grund, dass er einfach schon selbst zu den Prospects an Position 4 und 5 nochmal ein deutlich besserer Spieler sein wird, wahrscheinlich. Und auch allein, um diesen Value einfach im Team zu haben, musst du ihn nehmen. Ob er jetzt da unfassbar lange in Cleveland spielt oder ob man dann vielleicht einen anderen Big Man mal tradet, das muss man dann natürlich sehen. Aber wenn du ihn haben kannst, dann musst du ihn natürlich nehmen. Keine Frage.
Gut, dann sind wir uns da ja, denke ich, erstmal einig. Und ja, dann würde ich sagen, können wir auch eigentlich schon direkt über die weiteren Offseason-Moves der Cavs reden. Denn da ist halt echt dann doch ein bisschen mehr passiert. Bereits vor der Draft hat die Meldung die Runde gemacht, dass man für Ricky Rubio getradet hat, was dann doch ein bisschen überraschend kam. Für ihn hat man im Gegenzug Taurean Prince, ein 2022er Second-Round-Pick von den Nee, ich glaube, das war nicht der Pick von den Nuggets. Ich glaube, das war der eigene. Und dazu noch Cash Considerations abgegeben zu den Timberwolves. Und ja, dadurch hat man sich dann einen deutlich erfahreneren Point Guard natürlich ins Boot geholt, der, denke ich, natürlich jetzt nicht unbedingt als so ein absoluter Leader oder so bekannt ist, oder sag ich mal, als so ein verbaler Leader auf dem Platz, aber von dem besonders die jungen Guards wie einen Darius Garland oder einen Colin Sexton doch noch einiges lernen kann. Weil Ricky Rubio ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre länger in der Liga, hat schon einiges gesehen. Deshalb denke ich, wird er da auf jeden Fall auch eine gute Verstärkung sein. Wahrscheinlich anfangs sogar auch als Starter und danach dann auch immer mehr vielleicht dann eher als so eine Art Mentor noch für die jüngeren Spieler. Deswegen, er ist dann auch so eine Art Spieler, wo ich sagen kann, okay, ihn da reinzuholen für diese jungen Spieler einfach nochmal in so eine Art Mentorenrolle, obwohl er halt trotzdem immer noch sportlichen Wert hat, finde ich total solide. Deswegen kann ich zu dem Trade eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ansonsten war eigentlich auch mit so die größte News in der Offseason, dass man mit Jared Allen verlängert hat. Ihnen hat man einen 5-Jahres-Vertrag gegeben über 100 Millionen US-Dollar. Und das war auf jeden Fall schon mal eine Ansage, war ja auch relativ zum Beginn der Free Agency. Dazu muss auch gesagt sein, also Jared Allen war Restricted Free Agent, sprich, sie hätten ihn auch erstmal, sag ich mal, auf den freien Markt geben können und hätten erstmal schauen können, was bieten die anderen Teams. Dass man aber erstmal gesagt, dass man dann trotzdem gesagt hat, okay, wir geben ihnen doch diesen, sag ich mal, hochdotierten Vertrag, kann ich irgendwo nachvollziehen, weil macht vielleicht auch nicht den besten Eindruck auf den Spieler, oder er denkt sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, was soll das, warum bieten sie mir nicht direkt einen Vertrag an, sondern lassen mich jetzt erstmal auf Angebote warten. Kann ich dann deswegen doch irgendwo verstehen, dass die Cavs das gemacht haben, auch wenn es natürlich jetzt erstmal ein bisschen viel wirkt. Ich meine, 100 Millionen über 5 Jahre ist halt auch schon ein ganz schön guter Vertrag für jemanden wie den Jared Allen, der ja so ein eher klassischer Center ist, muss man ja auch sagen, wirklich eher die Kategorie Rim Protector und nicht jemand, der irgendwie ein großer Werfer oder so ist, was jetzt natürlich mittlerweile auch deutlich mehr Wert in der NBA hat, aber trotzdem finde ich diesen Deal eigentlich in Ordnung. Die Deals, die darauf gefolgt sind, die waren dann eher solche, die mich ein bisschen stutzig machen lassen haben, denn man hat sich dazu entschieden, Lauri Markkanen zu signen via Sign and Trade. Das war ein Freeway-Deal mit den Chicago Bulls und den Portland Trail Blazers. Und aus Sicht der Cavs war es so, also man hat Lauri Markkanen halt unter Vertrag genommen und dafür hat man Larry Nance Jr. und einen 23er Second-Round-Pick von den Denver Nuggets nach Portland geschickt. Und ja, natürlich einmal das Markkanen-Signing schon ein bisschen, sag ich mal, okay, warum holt man sich jetzt noch ihn rein, wenn man mit Jared Allen und Evan Mobley noch zwei junge Prospects auf den großen Positionen hat, die natürlich auch ordentlich Minuten sehen möchten. Was mich dann noch ein bisschen stutziger gemacht hat, war der Vertrag, weil Markkanen verdient jetzt über die nächsten 4 Jahre 67 Millionen Dollar, was auf jeden Fall auch, sag ich mal, schon ein bisschen happig ist. Hätte ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass ihm wirklich ein Team so einen ordentlichen Vertrag vorlegt. Deshalb hat mich das dann doch schon ein bisschen überrascht. Wie gesagt, zum einen der Wert des Vertrags und auch, wie gesagt, das Team, halt eben, dass die Cavs es sind, die sich dazu entschieden haben, ja, hier bei ihnen das Rennen zu machen und da so viel zu bieten. War schon irgendwo ein bisschen überraschend und was dann natürlich auch nochmal, ja, eigentlich schon nur noch für Lacher gesorgt hat, was jetzt nichts Negatives sein soll, aber danach kam auch ein paar Tage später die News raus, dass man Taco Fall für ein Jahr zum Minimum gesigned hat, also ja, den Publikumsliebling der Boston Celtics, muss man ja wirklich so sagen, also immer wenn Taco Fall aufs Feld kommt, sind die Taco Chants natürlich immer real, ist einfach ein Spieler, der, ja, ich weiß gar nicht, wie genau man ihn beschreiben soll, also er ist halt einfach riesengroß, ich glaube, er misst 7'5" und ja, einfach da sich dann nochmal so ein Big Man reinzuholt, hat auf jeden Fall, sag ich mal, nochmal für ein bisschen mehr Verwirrung gesorgt, aber ja gut, inwiefern jetzt ein Taco Fall unbedingt auch extrem viele Minuten bei den Cavs sehen wird, das müssen wir mal schauen, weil man hat ja mit beispielsweise einen Kevin Love oder auch einen Dean Wade immer noch andere Leute auf den großen Positionen, deswegen, die Cavs stellen jetzt einen ziemlich, sag ich mal, aufgestockten Frontcourt, was auf jeden Fall auch schon für einigen Diskussionsstoff gesorgt hat. Deswegen wäre erstmal so meine Frage, Wie findest du diese ganzen Off-Season-Moves der Cavs und natürlich auch, wenn man jetzt erstmal nur den Frontcourt anguckt, wie denkst du, kann das überhaupt so funktionieren mit all diesen Namen?
Ja, ich denke, man hat sich dafür entschieden, Larry Nance erstmal im Tausch für Markkanen abzugeben, weil er nun mal, also in diesem Fall Larry Nance, jetzt zwar wahrscheinlich der beste Verteidiger ist auf den Big-Man-Positionen, den man jetzt haben könnte in dem Kreis der genannten Namen, aber ich denke, man will da einfach eher hinter Mobley noch einen zweiten Mann haben, der eben auch einen Wurf hat, und Mobley könnte ja potenziell auch, was die Defense angeht, dann mal besser werden als Larry Nance. Wird natürlich auch nicht sofort so sein, keine Frage, das braucht Zeit, aber das Potenzial ist ja irgendwo schon da, und wenn du dann im Frontcourt mit Markkanen, mit Mobley und mit Jared Allen drei Leute hast, die irgendwie wahrscheinlich alle mehr oder weniger miteinander funktionieren, dann kannst du da natürlich Line-Up-technisch immer extrem viel anpassen. Von daher ist das ein Move, den ich, was das angeht, schon irgendwo nachvollziehen kann. Den Markkanen-Vertrag hast du angesprochen, der ist natürlich schon echt teuer für das, was er jetzt auch in den letzten Jahren bei den Bulls gezeigt hat. Und ja, dann hast du natürlich jetzt noch Taco Fall da reingeholt. Ist für mich, ehrlich gesagt, ein reiner Marketing-Move, weil er wahrscheinlich schon jemand ist, der ein paar Trikots verkaufen wird, einfach weil er ein wandelndes Meme ist. Und wahrscheinlich gibt es auch Leute, die sich denken, ich will einfach mal in die Halle gehen, um diesen Typen zu sehen, weil er einfach so eine unfassbare Erscheinung ist mit seinen 2,26 Meter. Also das für mich wirklich so eine reine Publicity-Aktion. Und sonst hast du ja auch noch Kevin Love und Dean Wade angesprochen. Bei Dean Wade weiß ich nicht, ob der jemals es fest in irgendeine Rotation schaffen wird in der NBA. Und bei Kevin Love bin ich der Meinung, dass der wahrscheinlich gar nicht mehr spielen wird für die Cavs, oder zumindest nicht mehr oft. Es gab ja auch immer wieder diese Buyout-Gerüchte, aber er hat jetzt ja wohl auch klar gesagt, dass er nicht auf sein Geld verzichten will. Und deshalb denke ich auch, dass er seinen Vertrag einfach aussitzen wird. Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wie lange der noch läuft. Ich glaube, noch dieses Jahr. Aber kann auch sein, es sind noch zwei Jahre.
Zwei Jahre.
Das ist natürlich hart zu sagen, ich sitze den aus. Aber weiß ich nicht. Aber Kevin Love, das wusste ich auch bis Anfang letzter Saison gar nicht, dass der ja auch seit Jahren schon mentale Probleme hat. Also irgendwo da auch im persönlichen Bereich da irgendwo Schwierigkeiten hat. Da weiß ich echt nicht, was man mit Kevin Love noch machen kann. Also vielleicht ist das jetzt auch sein letzter Vertrag in der NBA. Das würde mich sogar auch nicht überraschen, wenn wir ihn vielleicht sogar gar nicht mehr sehen nach seiner Zeit bei den Cavs. Weiß ich nicht, ist alles irgendwo eine ganz schwierige Personalie. Wobei ich auch sagen muss, dass ich von Kevin Love jetzt, was seine Krankheit angeht, auch schon länger nichts mehr gehört habe. Aber das Letzte, was ich überhaupt von ihm mitbekommen habe, war ja eigentlich, dass er mit zu Olympia fahren sollte, aber dann wohl kurzfristig dann doch nicht mitgefahren ist, aufgrund von einer Verletzung, die er wohl auch irgendwie nicht bekannt gegeben hat oder zumindest nicht so richtig. Das ist ja auch irgendwie ganz komisch gelaufen. Von daher, Kevin Love, eine Personalie, die würde ich jetzt gar nicht mal so sehr in der Rotation da irgendwo sehen.
Nee, da bin ich auch bei dir. So in der Rotation wird man ihn wahrscheinlich nicht unbedingt sehen. Und generell ist diese ganze Thematik mit ihm und allgemein dieser ganzen Lage bei ihm in Cleveland ist ja schon seit Jahren wirklich so ein Thema. Er hat halt einfach ja diesen fetten Vertrag damals bekommen. Man wollte ihn als Franchise-Player haben. Und ja, eigentlich seitdem funktioniert das alles so gar nicht mehr. Die Verletzungen kamen dazu, dann natürlich auch die ganze mentale Geschichte, wo wir uns eigentlich ja auch einfach kein Urteil dazu drüber erlauben können, wie es da gerade bei ihm aussieht. Wenn man ihn dann halt mal auf dem Platz gesehen hat, dann hat man ihn auch einfach angemerkt, dass er gerade gar keinen Bock hat, da zu stehen. Also gab ja da so ein, zwei Szenen, wo er irgendwie einfach so ein Throw-in einfach irgendwie total irgendwie ins Aus geworfen hat oder so und dann auch mit so einem Gesichtsausdruck, wo man einfach so gedacht hat, okay, also der Junge hat wahrscheinlich gerade gar keinen Bock drauf, hier jetzt zu sein. Deshalb muss man mal schauen, wie das mit ihm so ist. Ich glaube, dieses Jahr werden wir ihn wirklich gar nicht mal so häufig sehen. Ich glaube danach, also wenn es jetzt wirklich kein Buyout geben sollte, könnte ich mir aber sogar vorstellen, dass ein Kevin Love mit ein Jahr Restvertrag sogar eventuell noch irgendwie tradebar wäre. Einfach weil sich vielleicht irgend so ein Team denkt, oh, okay, wir könnten den jetzt für ein Jahr aufnehmen und dann hätten wir ordentlich Cap-Space frei. Deswegen könnten wir den ja dann halt, wie gesagt, einfach ein Jahr bei uns sitzen lassen und danach für die Zukunft uns neu aufstellen. Deswegen können wir dann vielleicht einen anderen, dickeren Vertrag bei den Cavs abladen. Wenn die Cavs da natürlich auch ein paar andere Assets noch für wiederbekommen, denke ich, wäre das mit das Beste, was ihm passieren könnte. weil den Kevin Love dann jetzt halt, wie gesagt, per Buyout abzugeben und ohne dass man da irgendwas an Gehalt einspart, das würde ich dann halt aus Sicht der Cavs auch nicht machen. Also das könnte ich nicht nachvollziehen und deswegen sehe ich das dann wahrscheinlich auch eher so kommen, dass ein Love wahrscheinlich in dieser Saison so gut wie gar nicht für Cleveland auflaufen wird, was natürlich irgendwo schade wäre. Also trotzdem ist ein Kevin Love ein Spieler, den ich eigentlich sehr sympathisch finde und den ich eigentlich auch gerne immer spielen habe sehen. Gut, muss man mal schauen, wie gesagt, wie es da aussieht. Wir haben ja auch schon gesagt, jetzt unbedingt Bedarf auf den großen Positionen hätten die Cavs nicht unbedingt. Deswegen denke ich, könnte man schon irgendwo auch verkraften, wenn man ihn jetzt nicht unbedingt so viele Minuten da sehen würde. Aber gut, ja, wie gesagt, die allgemein jetzt so diese ganze Situation auf den großen Positionen haben wir jetzt schon ein bisschen ausführlicher besprochen. Bei den Guards haben wir jetzt auch mal kurz schon mal drüber geredet im Zuge des Rubio-Deals, dass man ihn halt jetzt eher als erfahreneren Spieler noch reingeholt hat. Dazu hat man mit Darius Garland und Colin Sexton zwei immer noch gute, junge und entwicklungsfähige Spieler. Ich denke mal, die drei werden sich das halt auch irgendwie da so ein bisschen aufteilen. Also man wird immer zwei von den Starten sehen und dann wird wahrscheinlich am ehesten noch ein Sexton von denen von der Bank kommen, einfach weil er auch, finde ich, so ein Paradebeispiel Six-Man ist, den man immer gut von der Bank bringen kann. Um ihn gibt es ja auch mal immer das ein oder andere Trade-Gerücht, einfach weil er so in dieser Rolle von der Bank eigentlich auch so gut wie jedem Team helfen könnte. Dazu ist ja auch das Ding, er wird zur kommenden Saison auch Free Agent, allerdings natürlich restricted, also die Cavs könnten alles matchen. Aber er wäre halt auch so ein Kandidat, wo ich mir schon irgendwo vorstellen könnte, dass man ihn eventuell dann auch, wenn es ein gutes Angebot gibt, dass man ihn vielleicht schon, ja, sag ich mal, weitergibt, weil, ja, man wird natürlich dieses kongeniale Duo auf Sexland aufsplitten. Allerdings, ob, wie gesagt, die beiden zusammen das zukünftige Backcourt der Franchise sein sollen, ja, das tue ich mich noch ein bisschen schwer. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie bei. Deswegen müssen wir mal schauen, wie es dann bei den Cavs da im Laufe der Saison vielleicht noch aussieht oder spätestens zu neun, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht auch Sexton dann in naher Zukunft nicht mehr in Cleveland sehen und dass wir das dann vielleicht irgendwie anders versuchen wollen. Ansonsten ja, hat man auf den Wing Isaac Okoro natürlich als jungen Spieler, als Nummer 5 Pick aus dem 2020er Draft, auf dem man, denke ich, auf jeden Fall auch noch einiges bauen möchte. Er hat jetzt immer mal wieder gute Ansätze gezeigt, verfügt halt über eine gute Athletik und ein gutes defensives Skillset. Offensiv muss da echt noch ein bisschen mehr kommen, aber da traue ich ihn auf jeden Fall auch nochmal zu, einen Sprung zu machen. Ansonsten ist man jetzt auf den Flügel nicht super tief besetzt. Man hat halt noch einen Sadie Osman. Und was ich einfach hoffe, also da würde ich ganz furchtbar finden, wenn man das jetzt noch irgendwie sehen würde, weil man halt so überbesetzt auf den großen Positionen ist, gibt es auch ein paar Gerüchte, dass man eventuell sogar mit Lauri Markkanen irgendwie als Dreier plant. Und das wäre, finde ich, katastrophal. Das hat er zum Teil sogar mal bei den Bulls auch gespielt und das hat mir gar nicht gut gefallen. Deshalb ja, hoffe ich, dass man das so nicht machen wird. Also wie gesagt, auf Feier 3 sollte nur Coro gesetzt sein. Und da muss man halt einfach mal schauen, wie man das auf den großen Positionen halt löst. Ich finde, Jared Allen, der sollte natürlich gesetzt sein auf Center. Und dann haben wir ja gesagt, also ein Mobley wäre eigentlich im Moment eher ein Vierer. Da hat man sich jetzt natürlich auch noch einen Markkanen reingeholt. Und ja, da muss man einfach mal gucken, wie man das so aufteilt, wen von dem man starten lässt oder wie man sie zusammenspielen lässt. Wie gesagt, ich finde, Markkanen und Mobley könnten beide so einen guten Rim Protector wie Allen neben sich gebrauchen. Und ja, da muss man einfach mal schauen, wie sie das machen. Also ist ein bisschen so jetzt von der Kaderzusammenstellung. Man muss mal schauen, wie man die Minuten so verteilt. Aber im Großen und Ganzen sieht das bei den Cavs eigentlich trotzdem, finde ich, immer noch ganz ordentlich aus. Man hat wirklich einen sehr guten, jungen, talentierten Kern. Und ja, die brauchen einfach ihre Spielzeit, um sich weiterentwickeln zu können.
Ja, sehe ich weitestgehend auch ähnlich. Markkanen auf der 3, finde ich, wäre die absolute Vollkatastrophe. Gerade wenn man sich sein Shooting im letzten Jahr bei den Bulls angeguckt hat. Und auch da, als er dann da auf der 3 war und dann im Frontcourt, als die Bulls dann da noch Theis und Vucevic hatten, das war ja komplett wild. Also Theis sowieso als Vierer finde ich schwierig und dann Markkanen auf der 3 noch dazu. Nee, also konnte ich gar nichts mit anfangen. Aber wir wollen jetzt nicht über die Bulls reden, sondern über die Cavs. Vielleicht von meiner Seite auch nochmal zu der Guard-Situation. Finde ich tatsächlich noch ein bisschen schwierig, das Ganze, weil ein Rubio musst du eigentlich starten, einfach aufgrund des Statuses, den er hat. Er hat ja auch bei den Olympischen Spielen komplett rasiert für die spanische Nationalmannschaft, auch im Viertelfinale müsste das gewesen sein gegen die USA, als er da dieses Shootout da mit Kevin Durant hatte, das war ja komplett absurd. Also ihn musst du eigentlich schon starten lassen, würde mich schon wundern, wenn nicht. Und dann hast du gesagt, Colin Sexton wäre wahrscheinlich so ein typischer Six-Man eigentlich. Würde ich auch komplett mitgehen. Aber wenn ich mir aussuchen müsste, wen ich neben Rubio stelle, ob das jetzt ein Sexton oder ein Garland ist, da würde ich sogar Sexton doch als besseren Fit neben ihn eigentlich sehen. Obwohl er eigentlich auch der bessere Six-Man wäre. Aber das ist schon so ein bisschen schwierig in meinen Augen. Da bin ich mal gespannt, wie man das löst. Ja, und dann hast du ja schon den guten Isaac Okoro angesprochen. Für mich auch ein ganz klares Lock auf der 3. Da hat ein Mark Hahn einfach nichts zu suchen, beim besten Willen nicht. Ja, aber dann hast du hinter ihm eigentlich da auch nur noch Chedi Osman. Vielleicht auch ein bisschen dünn besetzt. Ansonsten, Damian Dotson würde ich jetzt auch nicht unbedingt auf der 3 sehen. Den hast du ja auch noch. Ja, also optimal zusammengestellt ist der Kader auch bei Weitem nicht. Da wirst du mir mit Sicherheit auch zustimmen. Aber da sind schon irgendwo so ein paar Schwierigkeiten. Was ja auch ein Grund ist, warum wir sie jetzt nur an der 12 sehen. Aber an sich auch die Cavs in meinen Augen ein Team, was ein Roster hat, wo viel Talent auf jeden Fall da ist, nur wo man an der einen oder anderen Stellschraube eben noch ein bisschen gucken muss, was man da dann insgesamt machen kann.
Ja, da bin ich definitiv bei dir. Es ist halt jetzt, wie gesagt, so ein bisschen interessant, dadurch, dass sie halt in der kommenden Draft ihren eigenen First-Rounder nicht mehr haben, sondern dass der halt bei den Rockets liegt. Wie gesagt, wir sind da nicht ganz im Bilde, ob der irgendwie protected ist oder nicht. Deshalb könnte es halt sein, dass die Cavs jetzt auch nicht unbedingt so in diesen Tank-Modus reingehen werden, wie beispielsweise in den letzten Jahren. Von daher könnte ich mir halt, wie gesagt, gut vorstellen, dass sie vielleicht da doch ein paar mehr Siege einfahren als sonst. Ob sie dann jetzt, wie wir es, sag ich mal, vorher sagen, vor den Raptors landen oder vielleicht dann doch irgendwie auch in der 13 oder so, das müsste man halt, wie gesagt, mal schauen. Wie gesagt, ich bin eigentlich Fan von diesen jungen Kern. Ich mag die Jungs alle sehr gerne. Auch wenn ich mir halt, wie gesagt, gut vorstellen kann, dass man da irgendwas noch in der Zukunft aufsplitten wird, um eventuell dann doch noch ein paar andere Assets oder so zu bekommen. Deshalb, ja, einfach mal schauen. Trotzdem, wie gesagt, mag ich den Kader der Cavs und bin mal gespannt, die auch in der kommenden Saison zu verfolgen. Klar, wie gesagt, ein paar Moves waren jetzt so ein bisschen komisch, aber irgendwo, ja, wenn sie beispielsweise an den Mark Hahn glauben, kann ich das auch irgendwo nachvollziehen, weil er hat ja auch immer mal gute Ansätze gezeigt, nur dass er jetzt zum Ende seiner Bulls-Zeit war es halt einfach gar nichts mehr und er braucht jetzt einfach mal diesen Neustart. Von daher, ey, wenn es in Cleveland funktioniert, hat sich es auf jeden Fall ausgezahlt. Wenn es nicht, dann, ja gut, war es halt ein Risiko, was sie eingegangen sind, aber mein Gott, kann man ihnen jetzt, denke ich, keinen riesigen Vorwurf für machen, weil sie sind halt in einer Situation, da kann man sowas auch dann einfach mal ausprobieren. Von daher ist es, denke ich, alles in Ordnung. Und ich freue mich, wie gesagt, trotzdem drauf, die Cleveland Cavaliers in der kommenden Saison auch zu verfolgen.
Ja, ich denke, ich werde die gar nicht mehr so krass verfolgen, weil ich das in den letzten Jahren jetzt auch nicht gemacht habe. Also wenn, dann wahrscheinlich am ehesten noch wegen Mobley, weil ich den einfach unfassbar interessant finde als Big Man. Er ja auch teilweise so als der Big Man der Zukunft gehandelt. Da muss ich natürlich gucken, ob der tatsächlich mal den Erwartungen auch gerecht werden kann. Aber ansonsten, ja, Sexton und Garland haben mich halt bisher jetzt nicht so krass umgehauen. Deswegen werde ich da wahrscheinlich auch einige Spiele verpassen von den Cavs, aber naja, sei es drum. Aber eine Sache will ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Wenn die Cavs dann tatsächlich dann doch merken, oh, nach vorne geht überhaupt nichts, wir müssen doch nochmal die Tankmaschine anschmeißen, da denke ich mir so, also gerade was man so auf den vorderen Positionen hat, da wäre doch vielleicht so ein Chet Holmgren echt ein Pick fürs nächste Jahr.
Den sie nicht selber haben.
Den sie nicht selber haben.
Aber fürs
Aber
Meme.
man kann sich ja noch was ertraden, ne? Das ist
Ja,
ja alles
das
drin.
stimmt natürlich. Und fürs Meme wurde der Name auch nochmal genannt. Von daher. Ja, gut.
Und außerdem wissen wir auch nicht hundertprozentig, ob der nicht doch protected ist.
Ja, okay. Du wolltest einfach nur Chet Holmgren einwerfen. Aber ist auch okay.
Richtig.
Ist auch
Wollte meiner
okay.
Pflicht nachkommen.
Ja, ihr merkt, sobald wir an dieser Stelle angekommen sind, fadet der Pot so ein bisschen langsam raus. Wir sind jetzt eigentlich so, denke ich, bei beiden Teams relativ gut am Ende angekommen. Sind jetzt trotzdem wieder bei knapp über einer Stunde gelandet. Aber wir sind jetzt relativ nah an der Grenze, die wir uns eigentlich so vorgenommen haben. So bei roundabout einer Stunde. Also es wird hoffentlich in Zukunft nicht mehr diese absoluten Eskalationen wie jetzt in der letzten Episode geben. Das war dann doch ein bisschen zu lang. Trotzdem auf jeden Fall Props an jeden, der sich das Ganze vollkommen reingezogen hat. Ist auf jeden Fall sehr appreciated. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur wieder übrig, mich bei allen zu bedanken fürs Zuhören bei euch. Und natürlich wie immer der Verweis, ihr könnt uns auch gerne abonnieren beim Podcast-Anbieter eurer Wahl oder auf Instagram unter Auf ein Court Pod. Da findet ihr uns gerne und könnt uns auch gerne eure Meinung zu den Cavs und zu den Kings in der kommenden Saison mitteilen. Und ja, dann bedanke ich mich einfach wieder bei allen, die hier reingehört haben und wird wie immer die letzten Worte an dich, Tim, geben. Und deshalb würde ich mich für die heutige Episode verabschieden. Macht's gut, haut rein und ciao.
Ja, danke auch nochmal von mir. Schaltet beim nächsten Mal auch gerne wieder ein bei unserem kleinen Projekt hier, was jetzt ja doch schon 4 Folgen angenommen hat. Und ja, würde ich auch sagen, haut rein, bis dann, ade und tschüss.